Ich hatte was vor, aber was?
Dori ist zurück.
Zurück? Ich dachte, ich habe was vor.
Und erinnert sich natürlich an nichts.
An was soll ich mich erinnern?
Denk nach.
Worüber?
Was du vorhast.
Wann?
Jetzt.
Warum?
Ein kleiner Fisch mit Herz, aber ohne Kurzzeitgedächtnis.
Hallo, Entschuldigung, kannst du mir bitte helfen? Oh, nicht gut.
Findet Dori. Ab 29. September, nur im Kino.
Wer war jetzt Dori?
Hallo, wir haben Robert Mark Lehmann am Telefon. Er ist Abenteurer, Meeresbiologe und Forschungstaucher. Wir haben ja vor einigen Tagen den Film Findet Dory geguckt und jetzt haben wir natürlich ganz viele offene Fragen. Da wird uns jetzt hoffentlich ganz viel zum Thema Meer und seine Bewohner beantworten. Hallo, Robert Mark Lehmann.
Ja, guten Tag. Hallo.
Hast du den Film Findet Dory geguckt?
Ja, ich habe den Film Findet Dory gesehen, ja.
Im Film war es ja so, dass Dory sehr vergesslich ist. Ist das auch bei der Fischart in echt so?
Also im Film ist es so, dass die Dory sehr, sehr vergesslich ist. Und echt kann ich das über den Paletten-Dr. Fisch nicht sagen. Da habe ich noch keinen sehr vergesslichen Fisch gesehen. Man sagt ja auch immer, ein Goldfisch schwimmt in seinem Goldfischglas irgendwie eine Runde und hat schon vergessen, dass er diese Runde geschwommen ist. Es gibt kluge Fische und es gibt nicht so kluge Fische. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ob die vergesslich sind, würde ich jetzt nicht sagen.
Und dann gibt es ja noch Hank, den Oktopus. Wie kann er die ganze Zeit über Wasser überleben?
Ja, es gibt natürlich Hank, den Oktopus in dem Film. Das ist auch mein Lieblingscharakter. Und der ist ja die meiste Zeit eigentlich tatsächlich über Wasser. Und das geht natürlich im echten Leben nicht. Wobei Oktopusse tatsächlich aus dem Wasser rauskommen können und das auch eine Zeit lang überleben. Und das ist nicht so weit hergeholt. Aber so lange wie Hank teilweise da draußen ist, schaffen das die Oktopusse in der Realität nicht.
Und warum haben Oktopusse 3 Herzen?
Es ist so, dass die kein geschlossenes Blutgefäßsystem haben, so wie wir, sondern ein teilweise offenes. Dann braucht man einfach, um die Leistungsfähigkeit im Körper eben noch herzustellen. Er hat ein großes, richtiges, ganz normales Herz, so wie wir auch. Und dann hat er an den Kiemen, also das, womit er atmet quasi, hat er nochmal so 2 kleine unterstützende Herzen. Die braucht er eben einfach. Sonst könnte er das Blut nicht im ganzen Körper verteilen.
Warum wechseln Oktopusse die Farbe?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also die ganzen Kopffüßer, zu denen der Oktopus gehört, also alle möglichen Viecher unter Wasser, die ihre Füße quasi am Kopf haben, die kommunizieren zum Beispiel über diese Farbwechsel. Und das Interessante dabei ist, dass man davon ausgeht, dass die vermutlich sogar farbenblind sind. Also das heißt, sie können das noch nicht mal richtig sehen. Das aber übrigens nicht bestätigt. Aber das ist so, dass er sich damit tarnt. Das heißt, er wechselt seine Farbe, nimmt teilweise die Farbe vom Untergrund an. Und nicht nur, dass er die Farbe vom Untergrund annehmen kann, er kann auch so aussehen wie der Untergrund. Das heißt, er hat noch besondere Muskelzellen, die dann so Warzen und Pocken ausbilden können und dass er aussieht, als ob er überall Steine auf dem Körper hat. Und dann sieht er noch aus wie die Steine von der Färbung her. Das heißt, das sind absolute Verkleidungs- und Tarnkünstler. Es gibt kein Tier, was das so gut kann wie ein Oktopus.
Und sie sollen ja auch sehr verspielt und lernfähig sein. Also was können sie wirklich? Können sie wirklich so gut ausbrechen?
Also das ist bei Oktopussen ganz interessant. Die sind genau wie Menschen. Da gibt es welche, die sind total verspielt und total neugierig. Es gibt welche, die sind super skeptisch, eher ängstlich und haben Furcht die ganze Zeit. Dann gibt es welche, die sind ganz normal. Also Oktopusse sind richtige Charaktertiere. Die sind alle total unterschiedlich. Und was sie auf jeden Fall können, ist ausbrechen. Ich habe selber Oktopusse im Aquarium gehalten und die können super gut ausbrechen. Also da muss man sein Aquarium extrem gut absichern und darf auch im Aquarium irgendwie keinen Absperrhahn haben, den er zudrehen kann oder so. Die können Dosen aufmachen, die können sich durch kleine, eurogroße Löcher durchzwängen, weil sie ja kein Skelett haben. Haben die nicht auch die Ergebnisse bei der Fußball-WM vorhergesagt und so ein Kram? Das ist natürlich Quatsch, aber die haben eine ganze Menge coole Fähigkeiten. Es gibt Oktopusse, die tarnen sich als Rotfeuerfisch. Also das heißt, sie tun so, als seien sie ein giftiger Fisch. Es gibt Oktopusse, die nehmen ihr eigenes Haus mit. Die haben 2 Kokosschalen, verstecken sich bei Gefahr da drin. Es gibt welche, die schwimmen wie eine Flunder über den Grund. Es gibt Oktopusse, die laufen mit ihren Beinen über den Grund. Also die haben super viele coole Fähigkeiten und sind noch gar nicht richtig gut erforscht. Also da gibt es noch garantiert viele coole Fähigkeiten bei denen zu entdecken.
Wie lebt denn so eine Dory, die ein Paletten-Doktorfisch ist, in freier Wildbahn?
Also als Jungfische sind die in einem großen Schwarm zusammen unterwegs mit ganz, ganz vielen Freunden. Wenn die älter werden, dann suchen sie sich meistens Partner und sind im Pärchen unterwegs. Ich habe aber auch schon welche alleine gesehen, ausgewachsene Paletten-Doktorfische. Und ich habe mal einen riesengroßen Schwarm von ausgewachsenen Paletten-Doktorfischen gesehen. Also es waren wirklich viele hundert Tiere. Auch das gibt es manchmal, ne? Also total unterschiedlich. Und dann sind sie den ganzen Tag irgendwo am Riff unterwegs und gucken raus ins Blaue und versuchen immer irgendwas zu fressen, zu erhaschen. Also das heißt, sie sind ziemlich aktiv. Die suchen die ganze Zeit irgendwo nach Nahrung, ob sie mal ein kleines Krebschen irgendwo erhaschen können oder eine kleine Fischlarve oder so. Die fressen also Plankton. Und das am liebsten da, wo das Riff aufhört, das heißt an der Außenkante. Und das sieht man ja auch im Film immer. Dory hängt so gerne irgendwie an der Außenkante ab und guckt ins Blaue. Und genau das machen die in der freien Natur auch. Und dann, wenn es abends wird, suchen die sich meistens ein gutes Versteck irgendwo im Riff, legen sich hin und gute Nacht.
In dem Film verständigen sich die unterschiedlichen und verschiedenen Fischarten ja untereinander. Ist das in Wirklichkeit auch so?
Ja, also im Film verständigen sich die ganzen Fische miteinander. Das ist natürlich in freier Wildbahn nur teilweise so. Also das heißt, die Fische kommunizieren eigentlich immer nur mit ihrer eigenen Art. Nichtsdestotrotz verstehen auch manche Fische Signale von anderen Fischen. Das heißt, ey, hau hier ab, das ist mein Revier, hier hast du nichts zu suchen, das versteht auch ein Fisch einer anderen Art, ne? Also insofern kann man schon sagen, dass die auch untereinander oder miteinander auf jeden Fall kommunizieren. Das machen Fische schon. Nicht immer so, dass wir Menschen das sehen und nicht immer so, dass wir es auch verstehen.
Wie orientieren sich Fische so gut im Wasser?
Tja, also Fische haben ja teilweise mehr Sinne als Menschen und somit auch ganz andere Möglichkeiten, sich zu orientieren. Die können natürlich unter Wasser total gut schmecken und riechen. So würden sie sich auch ganz häufig orientieren. Da denke ich zum Beispiel an einen Lachs, der ja geboren ist in einem Fluss zum Beispiel, und dann im Meer aufwächst und dann wieder zurückfindet in seinen Geburtsfluss, der macht das vermutlich über Geschmack und Geruch zum Beispiel, das wäre eine der Möglichkeiten. Aber viele Fische orientieren sich auch an Landmarken unter Wasser, an Tiefen, an Strömungen, an Farben. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die wir ja gar nicht alles verstehen und erkennen können. Da müsste man jetzt ja fischmäßig unterwegs sein im Wasser und auch so sprechen wie ein Fisch. Dann könnte man sie fragen. Würde ich übrigens gerne mal machen.
Und kannst du kurz und knapp erklären, was ein Echolotsystem ist?
Okay, kurz und knapp kindgerecht erklären, was ein Echolotsystem ist. Es ist gar nicht so einfach. Im Prinzip sendet bei einem Echolot ein kleines Gerät einen Ton aus, der durch Wasser durchgeht und irgendwo unten am Grund auftrifft, reflektiert wird, das heißt zurückgeworfen wird und hochgeht auf einen Empfänger, zurück zu dem Gerät. Und der Empfänger sagt dann, aha, wenn das mit dieser Lautstärke in dieser Frequenz zurückkommt, dann ist da unten zum Beispiel Sand oder eine Alge oder irgendwas anderes. Und so haben wir ein technisches Gerät. Ich habe ein Echolot zum Beispiel auf meinem Boot und kann da genau gucken, aha, so und so tief ist das. Da unten ist der Untergrund vermutlich steinig oder sandig. Und ein Echolot haben Wale zum Beispiel auch eingebaut. Bei denen funktioniert das meistens aber eher nach vorne. Damit sie nicht irgendwo gegen eine Wand schwimmen oder gegen einen Felsen, wissen sie genau, aha, vor mir ist freies Wasser oder ist ein Krillschwarm, den ich gleich fressen kann. Und wir haben den Tieren das quasi ja abgeguckt und nachgebaut.
Die Menschen erforschen ja schon sehr lange die Tiefsee, aber wir wissen trotzdem ja noch sehr wenig. Wie kann das sein?
Ja, also die Forschung ist sehr, sehr teuer. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht so viel über die Tiefsee wissen. Oder allgemein, Meeresforschung ist immer teuer, dauert super lange, sieht cool aus und es geht viel kaputt. Das ist wirklich der Grund. Also es ist vermutlich teilweise einfacher, auf den Mond zu fliegen zum Beispiel, als wirklich runter zum tiefsten Punkt der Erde. Da herrscht ein Riesendruck. Draußen auf dem Meer ist oft stürmisches Wetter, Riesenwellen. So ein Forschungsschiff kostet teilweise am Tag 50.000 Euro und dann brauchen wir noch die ganze Besatzung, die man bezahlen muss und das Benzin und so weiter. Das ist also wirklich nicht unaufwendig. Und man muss, wenn man da runter irgendwo was in die Tiefsee schickt, das muss unglaublichen Drücken standhalten. Das muss richtig gut durchdacht sein und das ist es nicht. Und dann gehen solche Geräte auch verloren. Das habe ich selber schon erlebt. Und es ist einfach der extremste Lebensraum, den wir bei uns auf der Erde haben. Tief, dunkel, kalt, hohe Drücke, teilweise heiße Quellen. Das ist einfach super kompliziert zu erforschen, viel komplizierter als zum Beispiel der Regenwald oder ähnliches. Und das macht es eben ja so spannend, so interessant und deswegen wissen wir noch so wenig darüber. Und es gibt auch nicht so viele Meeresforscher da draußen. Es gibt ja nun nicht 1 Million Meeresforscher, die da draußen in der Tiefsee rumforschen, sondern das sind wirklich wenige 100 Leute, die das machen.
Wann hast du das erste Mal deine Leidenschaft zum Meer und zu deren Bewohnern entdeckt?
Also ich bin schon ganz, ganz früh mit meinen Großeltern in den Urlaub gefahren. Da war ich, glaube ich, erst 2 oder so, das erzählen mir meine Eltern immer. Und mein Opa hat mich dann schon immer ins Meer geworfen und in jeden See. Und dann konnte ich schnorcheln und ich konnte auch schon relativ früh schwimmen und habe immer lieber getaucht als geschwommen. Und dann war das für mich immer so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn wir in Urlaub gefahren sind an die Ostsee, ich komme ja aus der DDR, wir konnten nicht irgendwo anders hinfahren, wir sind dann immer an die Ostsee gefahren, dann war das für mich der besonderste Moment überhaupt, wenn man das Meer zum ersten Mal gerochen hat oder wenn man dann so einen Sandweg zwischen so einer Düne oder 2 Dünen durch den Sand gelaufen ist und dann das Meer zum ersten Mal gesehen hat, die Wellen. Das war für mich immer der schönste Moment im ganzen Urlaub. Und wenn man das Meer da erleben konnte, dann habe ich da Sandburgen gebaut und so weiter. Also ich habe wirklich schon immer das Meer absolut geliebt und das Wasser sowieso. Ich hatte niemals Angst, im oder um oder am Wasser. Ich fand das schon immer total gut und das hat sich bis heute gehalten. Und dieses Gefühl, wenn ich zwischen zwei Dünen durchlaufe auf diesem Sandweg und das Meer zum ersten Mal sehe irgendwo, das ist heute immer noch das gleiche wie vor 30 Jahren.
Und wie hat dir der Film gefallen, also Findet Dory?
Ja, ich fand den Film Findet Dory großartig. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, dass der zweite Teil von irgendwas schlechter ist als der erste, aber es ist ja ein ganz eigener Teil auch. Und ich fand den genauso gut wie Findet Nemo. Und das sagen ja auch alle anderen, die den Film schon gesehen haben. Ich fand den wirklich großartig. Also unbedingt angucken.
So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Wenn du ein Fisch sein könntest, welcher wärst du gerne und warum?
Also wenn ich ein Fisch sein könnte, wäre ich auf jeden Fall am liebsten ein Hai, weil die können viel rumschwimmen, die düsen durchs ganze Meer, die sind groß, die sehen schön aus, die fressen andere Tiere den ganzen Tag, die werden nicht so häufig angegriffen, obwohl es gibt ein paar Orcas, die können denen gefährlich sein. Aber ich wäre gerne ein Blauhai, weil ich die einfach unglaublich schön finde und weil die durchs ganze Weltmeer düsen. Die gucken sich viel an, das finde ich toll.
Vielen Dank für das Interview, das war der Meeresbiologe Robert Mark Lehmann.
Ich habe zu danken, ich fand es richtig gut. Dankeschön.